Seit Januar ist Donald Trump wieder US-Präsident. Weit oben auf seiner Prioritätenliste stand von Anfang an, die Wokeness zu beenden. Seitdem drängt die US-Regierung Unternehmen nicht nur in den USA dazu, Gleichstellungsprogramme einzustampfen. Wie ist die Stimmung in der US-Wirtschaft? Wie sieht sie ihre gesellschaftliche Rolle in der Demokratie? Das frage ich heute Rana Islam. Der ist Unternehmensberater, aber vor allem auch Sozialwissenschaftler. Er hat mit einem Stipendium die letzten Monate in Kalifornien verbracht. Er erzählt uns, was er dabei herausgefunden und erlebt hat.
Politik und Kommunikation. Interview.
Herzlich willkommen im P&K-Podcast, Herr Islam.
Schönen guten Tag, Herr Glücke. Schön, hier zu sein.
Ja, ich habe ja gesagt, mit einem Stipendium. Sie haben im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles gelebt. Viele kennen den Ort vielleicht nicht. Wollen Sie vielleicht dazu was erzählen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Das Thomas-Mann-Haus ist das ehemalige Exilhaus von Thomas Mann, von dem Autor und Literaturnobelpreisträger, der 1939, glaube ich, war es, vor den Nazis geflohen ist, und zwar nach Los Angeles. Eine Geschichte, die mir selber auch lange Zeit gar nicht bekannt war, dass Los Angeles ein Epizentrum war für deutsche Exilanten, die von den Nazis geflohen ist und eben sich dort in Los Angeles wiedergefunden haben, so eben auch Thomas Mann. Und der hatte sich dann 1942 ein großes Haus gebaut im Stadtteil Pacific Palisades und lebte dort für insgesamt 10 Jahre, bis 1952 war es. Und dann hatte das Haus wechselnde Besitzer und durch einen Zufall, muss man sagen, stand das Haus dann zum Verkauf. Das war 2016/17, glaube ich. Und die deutsche Bundesregierung hat sich dann dazu entschieden, dieses Haus zu kaufen und letztendlich auch zu betreiben durch einen unabhängigen, gemeinnützigen Verein. Und im Kern dieses Hauses steht nun die Vergabe von sogenannten Fellowships an Intellektuelle, Experten, Thoughtleader und so weiter. Und ich hatte die ganz besondere Ehre, eben die letzten 3 Monate dort in Los Angeles an diesem Haus zu verbringen. Genau.
Es ist ja ausweislich der Homepage das Ziel, Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit dem Gastland über die großen Fragen unserer Zeit zu geben. Mit welcher großen Frage haben Sie sich denn beschäftigt?
Ja, mit der Frage, die Sie auch eingangs schon aufgeführt haben, nämlich welche Rolle, welche Verantwortung Unternehmen haben für die Aufrechterhaltung von Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, in die Details kommen wir gleich auch noch, aber das war letztendlich die Frage und konnte mich 3 Monate in L.A. Damit beschäftigen. Hatte eine sehr fantastische Zeit und auch sehr viele spannende Erlebnisse.
Viele Deutsche, die eine Reise nach USA oder in die USA planen, waren ja in der letzten Zeit sehr verunsichert. Da gab es ja Beispiele von Deutschen, die im Knast gelandet sind. 2 Mädchen wurden in Hawaii interniert. Hat sie denn eine größere Nervosität vor der Einreise, dass da ihre Social-Media-Feeds durchsucht werden und sie vielleicht abgewiesen werden?
Ja, die hatte ich. Also ich war auch schon nervös vor der Einreise, ob alles so gut funktioniert, ob das alles reibungslos klappt. Und auch mit Blick auf die Social-Media-Feeds war ich sehr vorsichtig. Und das war auf jeden Fall ein Gedanke. Und gleichzeitig, und das war die ganz positive Überraschung, war es so, dass bei der Einreise, ich bin mit der Familie auch eingereist und wir kamen da an und mir wurde empfohlen, eine sogenannte Software, die nennt sich MPC, Mobile Passport Control. Und da hatte ich den Tipp bekommen, damit würde die Einreise deutlich leichter, Prozesse sind irgendwie leichter, es ist ausgewiesen dort, aber diese Anträge, die man über diese Plattform einreicht, das kann man nur quasi nach der Landung machen. Also war ich dann irgendwie mit Sack und Pack und total gestresst und habe dann quasi auf der Gangway beim Landen dann noch versucht, mir irgendwie Internet zu besorgen. Ich muss diesen Antrag einreichen, um so, wie man mir sagte, leichter einreisen zu können und war total gestresst. Und dann kamen wir in die Einreisehalle sozusagen und da stauten sich dann schon die Schlangen und wo es auch 2-3 Stunden braucht, bis man da durch ist. Und dann sah uns eine Flughafenmitarbeiterin. Die hatte so eine gelbe Weste an, also die war irgendwas Offizielles, ich weiß auch nicht, was genau. Und sah uns da als Familie mit Kindern. Und ich hatte gar nichts gefragt und sofort war so, hier, da ist eine Familie, kommt, ihr müsst natürlich nicht warten, kommt bitte mit, kommt bitte mit. Und hat uns quasi direkt zu einem der Border Control Officers geführt. Und der hatte sich dann unsere Akten nochmal angeschaut, ein paar Fragen gestellt und dann aber auch durchgeführt. Und das war für mich wieder so ein Zeichen, warum ich die USA so liebe, auch an ganz vielen Stellen, weil das so fantastische Menschen sind, die dann in diesem Moment, wie in diesem Fall, füreinander da sind, sich helfen. Und das war für mich eine ganz positive Überraschung, nachdem ich mir, wie Sie auch schon sagten, schon auch Sorgen gemacht habe.
Ich erreiche Sie ja jetzt gerade in Washington, schon auf der Rückreise. Sie haben aber den Teil, also das Thomas-Mann-Haus ist ja in Los Angeles. Welche Perspektive bietet Los Angeles auf die US-amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft? Was ist das für ein besonderer Blickwinkel, den man da mitbekommt? Und welchen Faktor spielt dann am Ende auch die Sonne?
Die Sonne spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das kann ich schon mal vorab sagen. Also, wie kann ich es zusammenfassen? So, auf der einen Seite muss man sagen, ist Los Angeles ist der zweitgrößte Ballungsraum in den USA und wäre für sich genommen eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, wäre eine ähnlich große Volkswirtschaft wie Südkorea insgesamt. Kalifornien selber als Bundesstaat ist die viertgrößte Weltwirtschaft, wenn man Kalifornien herausnehmen würde sozusagen. Und allein das zeigt schon das ungemeine wirtschaftspolitische Schwergewicht, das mit der Region, mit dem Bundesstaat und auch mit der Stadt Los Angeles einhergeht. Und dann muss man ja auch nochmal sagen, gibt es diesen ganzen Ballungsraum, alles von San Francisco bis Los Angeles, wo sich ganz, ganz viele Startups, Innovationsfirmen, Techfirmen niedergelassen haben oder dort gegründet wurden und groß geworden sind. Und auch das verdeutlicht nochmal dieses ganz spannende Ökosystem. Und dazu gehören ja nicht nur die Unternehmen, dazu gehören auch wirklich Weltklasse-Universitäten, dazu gehören viele andere Dinge, die dieses Ökosystem, muss man es auch nennen, ausmachen, was ich so nicht kannte und gerade auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten war das schon eine ganz spannende Zeit. Und vielleicht eine Sache sei noch dazu gesagt, Los Angeles war mir, ich war zwar schon mal dort, aber ich kannte die Stadt noch nicht sonderlich gut. Und ich habe mich schwer verliebt in diese Stadt, muss ich einfach sagen. Und warum? Also die Stadt hat super viel zu bieten im Bereich Design, Architektur, Kultur, Sport, Politik, Gesellschaft und eben auch Wirtschaft. Es ist eine ungemein geschäftige, unternehmerische Stadt. Und auf der anderen Seite, und da schließt sich der Kreis zur Sonne, hat man halt eben diese Megametropole direkt am Meer mit diesen Beach-Vibes, würde ich mal nennen, die man dort überall spüren kann. Also eine ganz, ganz fantastische Zeit, die ich dort verbringen durfte und die möchte ich nicht missen.
Wenn man da jetzt lebt, so wie Sie, und gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Fragen erforscht, wie sieht dann eigentlich so ein Tages- oder Wochenplan aus? Wen trifft man da? Worüber spricht man? Welche Fragen nimmt man mit?
Also, wie kann man sich das vorstellen? Das fing eigentlich schon an, bevor ich ausgereist bin. Also ich mir überlegt habe, welche guten AnsprechpartnerInnen gibt es dort eigentlich, mit denen ich mich mal austauschen sollte. Und da habe ich mir eigentlich schon so meine Termine gelegt. Das war das eine. Dann vor Ort ergibt sich natürlich nochmal ein ganz anderes Bild, auch von Institutionen, Organisationen, AnsprechpartnerInnen, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Und da besteht dann viel Zeit darin, diesen Outreach zu machen, Kontaktanfragen rauszuschicken, das Thomas-Mann-Haus zu erklären, meine Rolle dort zu erklären, um dann nach einem Gespräch zu fragen. Und so tröpfeln dann die Gesprächszusagen eigentlich ein. Also das ist so der eine Part. Dann muss man auch sagen, ist das Thomas-Mann-Haus selber, das ist ja auch eine Institution für sich, mit Mitarbeitenden und auch diesen natürlich vor Ort bestens vernetzt auch. Über das Thomas-Mann-Haus selber konnte ich mir viele Gespräche erschließen. Dann ist es so, dass es ja noch andere Fellows gibt. Also man kann sich das so ein bisschen wie eine Wohngemeinschaft vorstellen. Und es gibt dann noch andere Fellows. Das heißt, mit denen gibt es auch regelmäßig so Jourfixe und Austauschformate, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es natürlich noch viel kulturelles Angebot, das man auch mitnimmt. Also so eine Woche füllt sich schon. Ich war nicht unterbeschäftigt, auf keinen Fall.
Jetzt reden wir mal über die Stimmung in der US-amerikanischen Wirtschaft. wir nehmen ja im Moment die USA aus Deutschland, vor allem in dieser Woche mit Trumps Gaza-Plan, vor allem außenpolitisch wahr, wie sich Donald Trump außenpolitisch auch verhält. Da geht ein bisschen unter, dass innenpolitisch ja auch einiges los ist, jetzt nicht nur im Hinblick der Wirtschaftspolitik der USA, sondern wir haben auch die Nationalgarde, die in amerikanische Städte entsendet wird. Wie war denn die Stimmung generell gesprochen mit den Gesprächspartnern, die Sie getroffen haben in den USA? Also sind Sie da genauso besorgt wie wir und auf der Zinne oder sind die eher so, ja, mal ist es links, mal ist es rechts?
Also letzteres bestimmt nicht. Ich habe so eine ganz große Ambivalenz wahrgenommen, beziehungsweise eine Ambivalenz, also ich sie wahrgenommen, richtig. Ich weiß gar nicht, ob es sich ambivalent für Kalifornien eigentlich auch anfühlt. Aber was meine ich damit? Auf der einen Seite ist das, was in Washington passiert, ganz klar da vor Ort in Kalifornien, in Los Angeles. Das ist auch Talk of the Town im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen sprechen darüber und da reden wir natürlich über sowas wie Einsatz der Nationalgarde, ICE, da reden wir über auch über die Budget-Cuts für Universitäten. Auch das mit Berkeley, mit der UCLA, mit Stanford. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Um es mal konkret zu machen, eine Sache, die wurde mir so berichtet, dass wohl viele Latinos aus Furcht würden die nicht mehr zur Arbeit kommen. Und was dazu führt, dass viele Obst-Gemüsewaren nicht mehr in den Supermärkten erhältlich sind. Das wiegt jetzt weniger ins Gewicht als diese menschlichen Schicksale dahinter, aber nichtsdestotrotz, das ist schon spürbar dort. Menschen merken das. Und auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass Washington dann doch auch sehr weit weg ist. Einerseits das und andererseits auch gepaart mit so einer Einstellung, dass die Kalifornier auch irgendwo an ihrer Unabhängigkeit festhalten und sich da jetzt nichts vorschreiben lassen wollen. Also ein ganz starker Lokalpatriotismus, den habe ich dort auch gemerkt. Es gibt ja auch so den Slogan der California Republic. Also wissen wir, dass Kalifornien keine Republik ist, aber das sagt ja vielleicht auch schon ein bisschen was aus, wie sich da einige Menschen wahrnehmen. Also insofern, das war das andere Bild der Geschichte. Ganz viel Stolz, Unabhängigkeit, sich nichts vorschreiben lassen wollen. Das hat man dort auch schon gemerkt. Und vielleicht noch eine Sache bezüglich der Wahrnehmung. Was ich sehr, sehr befreiend fand, war, dass aus Deutschland heraus sich die Berichterstattung über die USA ja fast zu 100% auf Washington und auf die dortige Regierung kapriziert. Aber wir wissen ja alle, die USA sind ja noch so, so viel mehr. Und das war das Schöne, in Kalifornien die USA wieder zu erleben, aus einer anderen Brille, die sich nicht nur komplett auf Washington fokussiert, auch wenn ich jetzt gerade ironischerweise in Washington bin. Aber das war auch nochmal das Schöne, so ein ganz anderes Amerika wieder kennenzulernen.
In Deutschland wird ja gerade angesichts von Umfrageergebnissen, zum Beispiel auch in ostdeutschen Bundesländern oder auch angesichts der AfD-Erfolge in den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, viel über auch die demokratische Verantwortung der Wirtschaft und von Unternehmen gesprochen. Wie ist das denn in Amerika? Da ist ja, wenn man die deutsche Berichterstattung verfolgt, auch sich einige Nachrichtensendungen aus den USA anguckt, sind ja auch einige Angriffe der Trump-Administration auf den Rechtsstaat. Wie positionieren sich Unternehmen da? Was können sie da überhaupt machen?
Ich würde der Frage voranstellen, vielleicht nochmal den Ausgangspunkt, wie ich nach LA gekommen bin und mit welcher Fragestellung ich im Gepäck eigentlich dort hingekommen bin. Und das Ganze begann 2023/24. Also man, für dieses Fellowship muss man sich bewerben mit einem Projektantrag. Das habe ich auch gemacht. Und was mich damals auf diese Fragestellung, also Wirtschaft und Demokratie, gebracht hat, das waren, Sie erinnern sich bestimmt noch, das war nach diesem Potsdamer Geheimtreffen, wurde es, glaube ich, genannt. Als ja offen von einigen Politikern, Funktionären diskutiert wurde, wie man Menschen mit Migrationshintergrund deportieren könne. Und danach passierte ja eine ungemeine Protestwelle in Deutschland. Also das war wirklich in allen großen, mittelgroßen Städten fanden Proteste dagegen statt, um halt eben klar zu signalisieren, Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wir wollen solche Debatten wieder in der Nähe von Potsdam diskutieren, die wollen wir hier nicht haben. So, und im Zuge dessen, so habe ich es wahrgenommen, gab es auch eine größer werdende Erwartungshaltung, die formuliert wurde an Unternehmen. Da wurde gesagt, hey Mensch, Unternehmen, die haben ja auch eine Verantwortung. Die müssen auch was machen für Demokratie, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das war der Ausgangspunkt. Ich fand, auf einer normativen Ebene fand ich diese Frage nicht nur unterstützenswert, sondern auch sehr spannend einfach. Und also jetzt nochmal in der Zeitleiste, 2023 war es. Und da war dann meine Annahme, ja Mensch, die Amerikaner, die sind viel, viel weiter. Die hatten ja auch diese ganze Black Lives Matter-Bewegung, Ermordung von George Floyd. Und die sind ja noch viel, sind ja bereits viel, viel weiter, wie man solche demokratischen Normen, Werte auch mit Unternehmertum vereinen kann. Und das muss ich mir dort anschauen. So, und da habe ich diesen Antrag geschrieben und ich möchte mir das alles anschauen in Kalifornien, in Los Angeles, um dann mit den Ergebnissen wieder nach Deutschland zu kommen und zu schauen, hey, die Amerikaner, die machen es so viel besser, weil erstens, zweitens, drittens, doch. Aber in der Zwischenzeit sind ja einige Dinge passiert, nämlich die Sie gerade sagen. Und
das kann man wohl sagen, genau. Ja.
Und insofern hatte ich dann auch so einen kleinen Fellowship-Blues, wenn man so möchte, weil ich so dachte, boah, Mensch, ey, was soll ich denn jetzt dort, wo doch der komplette U-Turn stattfindet? Und da hatte ich auch schon überlegt, ob ich das Thema komplett über den Haufen werfen soll. Und eigentlich wurde ich dann aber auch von vielen in meinem Umfeld bestärkt, die sagten, nee, gerade jetzt ist es wichtig, sich das anzuschauen. Und in der Tat, daran glaube ich fest, dass die Amerikaner in vielen, vielen Bereichen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft so 3 bis 6 Jahre vor den Europäern voraus sind. Daran glaube ich wirklich ganz fest. Und insofern fand ich das auch ganz spannend, mir die Situation hier vor Ort anzuschauen und dann auch zu überlegen, Mensch, okay, das könnte auch eine Richtung sein, in die wir in Europa, in Deutschland uns weiterentwickeln. Zum Guten, dass wir dann einige Fehler vielleicht nicht wiederholen müssen, aber vielleicht auch zum Schlechten, weil wir uns nicht vehement gegen einige Entwicklungen wehren.
Amerikanische Unternehmen haben in dieser Hinsicht ja einiges auch institutionalisiert. Das sind ja wirklich Programme, Gleichstellungsprogramme, die ja auch unter Namen firmieren. Da ist ESG dabei oder D&Y, also das Public. Das kennen Personaler, kennen diese Begriffe, setzen sie auch um. Ich würde das jetzt einfach mal unter Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt zusammenfassen, soziale Verantwortung, auch Gleichstellungspraktiken. Und genau die bekämpft ja die Trump-Regierung jetzt. Wie haben Sie das erlebt? Ist das dann so, dass die Unternehmen dann einfach sagen, okay, Geschäft ist wichtiger, stelle ich jetzt ein? Oder wird das dann vielleicht doch unter einem anderen Label fortgeführt? Was haben Sie da für Beispiele gesehen?
Sie sprechen da eine spannende Frage an. Mein Ausgangspunkt war ja eben Wirtschaft und Demokratie. Ne? Und so diese vermeintliche Erwartungshaltung, die Wirtschaft muss viel mehr leisten für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und was mich aber auch so frustriert dann zurückgelassen hat, war, dass die Frage, was Demokratie denn eigentlich heißt, also beziehungsweise was Unternehmen denn konkret machen sollen jetzt, das wurde nicht thematisiert, das wurde nicht ausbuchstabiert. Und auch das war Anlass, dann in die USA zu gehen. Und eine meiner Hypothesen, meiner Vorannahmen ist, dass Demokratie nämlich genau das bedeutet, was Sie gerade aufgezählt haben. Also alle Programme im unternehmerischen Kontext, die im Großen und Ganzen auf das Ziel von gesellschaftlichem Zusammenhalt oder im Englischen würde man sagen Public Good einzahlen würden. In der Tat, wenn man sich darauf verständigen kann, okay, ein Beitrag von Unternehmen für Demokratie liegt genau darin, wie ein Unternehmen Gutes bewirken kann für Soziales und für Umwelt, dann muss man auch sagen, machen Unternehmen schon ganz, ganz viel. Und die Abkürzungen, die hier relevant sind, die haben Sie gerade genannt. Ob es jetzt D&I ist, also Diversity, Equity, Inclusion, ob das die ESG-Programme sind, also Environment, Social and Governance, können wir gleich gerne auch nochmal mehr zu sprechen. Ob es die sogenannte CSR ist, die Corporate Social Responsibility oder auch die Unternehmensstiftung. Also wenn man das alles aufaddiert, dann muss man erstmal sagen, da passiert schon ganz, ganz viel auf Unternehmensseite. So, aber das war die, was ich voranstellen wollte. Und die Frage war, helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge, wie Unternehmen letztendlich damit reagieren, dass es da Tendenzen gibt von der Zentralregierung, dagegen vorzugehen, wa?
Genau, also konkret beendet die Regierung in Washington oder droht, keine Aufträge zu vergeben an Unternehmen, die in diesem Bereich sich weiter mit Programmen engagieren.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite können wir später auch nochmal zu mehr sprechen. Glaube ich, wäre es eine komplette Verkürzung, das ganze Thema von Demokratie im Unternehmenskontext auf die Frage von ESG und DE&I zu verkürzen. Im Januar diesen Jahres, kurz nach Amtsantritt der neuen Trump-Regierung, gab es diese Executive Order, wo die Regierung letztendlich alle DE&I-Programme auf öffentlicher Seite eingestampft hat und auch in der Tat, wie Sie gerade gesagt haben, in der Auftragsvergabe genau darauf geachtet haben, ob Auftragnehmer der öffentlichen Hand solche Diversity-Programme haben oder nicht, mit der klaren Marschrichtung, es soll nicht solche Programme geben. Und insofern war das dann auch in der Wirtschaft da, dieses Thema. Wie hält man es mit diesen Diversity-Programmen? Und hinzu kam ja auch noch, dass es so diese öffentlich sehr sichtbaren Nachrichten gab, dass einige Unternehmen hier ihre Programme auch zurückfahren. So, also das war erstmal so der Status quo. Dann vermischte sich das auch mit dieser ganzen Debatte um einige Big Tech-Unternehmensführer, die mit einer sehr klaren libertären Ausrichtung auch sich in Gesellschaft und Politik einmischten. Wir hatten es dann ja auch mit Doge zu tun, dieses Department of Government Efficiency. Also das war so ein Konglomerat von mehreren Themen, die aber genau diese Frage rausgezogen haben, welche Verantwortung haben denn Unternehmen jetzt eigentlich in diesem Bereich? Und viele Unternehmen, das war so unser Eindruck, viele Unternehmen machen den kompletten Rollback. Oder nicht nur viele Unternehmen, eigentlich sogar auch die Wirtschaft insgesamt macht einen kompletten Rollback und baut jetzt all diese Programme ab, die sie in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren mit viel Mühe und mit viel Geld und Zeit und Energie aufgebaut hat. Und das können wir später vielleicht auch nochmal diskutieren. Das ist so die Rolle dieses Vibe-Shifts. Das ist ein Begriff, der in den USA ganz, ganz stark diskutiert wird, der letztendlich sagt, dass es ja so eine Art Rollback in neue reaktionäre Muster gibt, in so einen neuen Konservatismus sozusagen, der dann, das war das Argument, scheinbar sich auch in der Wirtschaft materialisieren würde, der Vibe-Shift. Und das Spannende, was ich dort sowohl im persönlichen Gespräch, aber auch durch Artikel und Beiträge dann erfahren konnte, das war für mich zumindest eine Überraschung. Es gab zwei Studien, die veröffentlicht wurden. Die eine von einer Unternehmensberatung in den USA, die hat im Jahre 2025, also als dieser ganze Vibe-Shift und Abschaffung von DE&I und so weiter, als das schon alles in vollem Gange war, haben die 400 Unternehmen mal befragt, wie sie es denn eigentlich halten mit ihren Diversity-Programmen. Und da kam letztendlich raus, dass die übergroße Mehrheit aller Unternehmen, wir liegen da so bei 70%, dass die entweder ihre Programme beibehalten oder sie sogar ausbauen, ihre Diversity-Programme. Fand ich total spannend. Und auf der anderen Seite waren es, glaube ich, 90 oder sogar über 90% der Antworten, die gesagt haben, ja, wir behalten die vielleicht bei, aber wir reden nicht drüber. Also auch die ihre Programme beibehalten oder ausbauen, reden nicht drüber und streichen die Bezugnahme auf Diversity, Equity, Inclusion aus ihrer öffentlichen Kommunikation letztendlich. Also ihren Jahresberichten, Nachhaltigkeitsberichten, auch die sogenannten Diversity-Ziele, auch die wurden nicht mehr genannt. Und das fand ich total spannend. Also auch mit der Frage, gibt es diesen Vibe-Shift überhaupt, wenn dann doch eine Mehrheit aller Unternehmen sagt, wir halten eigentlich dran fest, Klammer auf, weil natürlich auch ein ganz klarer betriebswirtschaftlicher Mehrwert daran gesehen wird, Klammer zu. Also das war eine Studie, die mich sehr, sehr überrascht hat, positiv, wie ich auch sagen muss. Und das andere war eine Studie der Vereinten Nationen, beziehungsweise des UN Global Compact, heißt es. Das ist so eine Initiative der Vereinten Nationen. Die hatten jetzt kürzlich im September Ergebnisse einer neuen Studie veröffentlicht, in der rauskam, dass es waren 82% aller Unternehmenschefs, und da reden wir von C-Level, von der C-Level-Ebene, von der Vorstandsebene, 82% würden sagen, dass Nachhaltigkeit in den nächsten 5 Jahren wichtiger werden wird als heute. Und auch das fand ich total spannend, weil da scheinbar an der Relevanz, an der Rolle von Nachhaltigkeit, auch im gesellschaftlichen Sinne, wohlgemerkt, festgehalten wird. Und ähnliches halt eben auch mit Blick auf die Diversity-Programme. Also unterm Strich war dann so die Annahme, vielleicht gibt es diesen Rollback ja gar nicht. Das Thema ist nur, dass alle schweigen und sich dann natürlich die Scharfmacher, die hört man dann natürlich ganz besonders und die hinterlassen den Eindruck, oh, es gibt jetzt den kompletten Rollback in der US-Wirtschaft.
Nee, das ist ja so ein halber Rollback, weil ja ein großer Teil oder eine große Rolle bei vielen dieser Programme natürlich immer auch die Kommunikation gespielt hat. Das heißt, manchmal hatte ich ja den Eindruck, manchmal gibt es auch eine Ankündigung eines Programms und wie toll es ist, ohne dass es das Programm wirklich gab. Also insofern ist genau dieses Verhältnis zwischen, was ist eigentlich wirklich institutionell, was wird implementiert, was wird auch wirkt sich auch aus und dann auf der anderen Seite, wie integriert ein Unternehmen das in die externe Kommunikation und in seine Imagepflege? Da ist wahrscheinlich ein größerer Shift dann einfach in der Kommunikation, so verstehe ich das jetzt, aber weniger wirklich in dem Institutionalisierten, wie man diese Programme durchführt und ob man diese Programme im Unternehmen hat. Aber eine Sache interessiert mich auch, Sie haben ja...
Ganz kurz nochmal dazu, weil ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil DE&I, das ist ja eine Abkürzung, da kriegen ja viele Schluckatmung. Das ist ja mittlerweile so ein Triggerwort, wo sehr viele entweder mit Werbe dafür argumentieren oder mit der ebenso großen Leidenschaft oder sogar noch größer da dort den Niedergang des Abendlandes sehen. Und das sei jetzt mal alles dahingestellt, aber wir dürfen ja nicht vergessen, DE&I und andere Nachhaltigkeitsprogramme auch, die sind ja nicht im luftleeren Raum vom Himmel gefallen, also, dass die plötzlich einfach da war. Die hatten ja an ganz vielen Stellen einfach auch eine ganz pragmatische, utilitaristische Logik, weil sie gewisse Aspekte vom Unternehmertum besser gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb viele Unternehmen daran festhalten, jetzt unabhängig davon, wie man das Kind letztendlich nennt, aber eine diverse Mitarbeitendenschaft zu haben, hat ganz viele unternehmerische Vorteile, die man nicht einfach quasi einstampfen kann, weil man denkt, es wird sich jetzt so gehören. Also letztendlich, das hat schon alles, glaube ich, auch eine tiefere Logik und die bleibt.
Sie haben ja DOGE angesprochen, das war diese Deregulierungsbehörde, die ja zehntausende Regierungsmitarbeiter rausgeschmissen hat unter der Führung von Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt und Tech-Leader. Bei der Inauguration, also der Feier, als Donald Trump zum US-Präsidenten ernannt wurde, waren ja alle Tech-Leader Gast in der ersten Reihe. Da gibt es Fotos, wo dann Facebook, Amazon, beziehungsweise Meta jetzt, Amazon und Apple alle zusammen aufgereiht sind. Jetzt gab es ja auch Videoaufnahmen von einer Sitzung, wo die sich mit Präsident Trump getroffen haben und ihn mit Lob überschüttet haben und seine Vision gelobt haben, sodass man sich gefragt hat, ob die alle ihr Rückgrat zu Hause vergessen haben. Aber am Ende muss man sagen, sie haben alle eine konzentrierte Macht, um auch ihre Vorstellungen von Gesellschaft, von Unternehmertum, von Demokratie durchzusetzen und wenn sie es eben schaffen, Trump auf ihre Seite zu ziehen, auch in Europa, weil dann die US-Regierung diese Vorstellungen ja auch flankiert und auch droht, wenn ihr gegen Twitter X von Elon Musk irgendetwas irgendwie vorgeht regulatorisch, dann kommen wir mit der Rute und bestrafen das. Wie geht eine Gesellschaft am besten damit um, dass es eine so große Machtkonzentration in so einem kleinen Zirkel von Menschen gibt?
Also ich glaube, am besten kann man damit umgehen, indem man sagt, was ist. Und an der Stelle, das war auch nochmal ein für mich frischer Eindruck, den ich in Kalifornien mitnehmen konnte, dass die Unternehmen, die Sie gerade aufgezählt haben, und da gibt es dann noch vielleicht andere, die nicht bei dieser Inauguration dabei waren, aber da reden wir letztendlich von 10 Unternehmen, also irgendwas so 8 bis 12 Unternehmen. So, 8 bis 12 Unternehmen, die über eine ungemeine Marktmacht verfügen, ja, muss man gar nicht drum herum reden, aber es sind 8, 9, 10, 11, 12 Unternehmen ungefähr. Das ist ein sehr überschaubarer Rahmen. Das heißt, ganz, ganz, ganz viele, die übergroße Mehrheit gehört nicht zu dieser Gruppe. Und viele von denen oder die meisten auch teilen nicht diese gesellschaftlichen Vorstellungen. Und insofern ist das ganz wichtig dazu zu sagen. Es wurde mir auch in einem der Interviews mitgegeben, da wurde gesagt, ja, es gibt eine kleine Speerspitze von libertären Unternehmern, die eine klare gesellschaftliche Agenda haben. Und dann gibt es vielleicht auch eine kleine Speerspitze auf der anderen Seite des Spektrums, ne, wenn man da an eine bekannte Eismarke denkt oder an einen bekannten Outdoor-Ausstatter, die eine ganz klare liberale, progressive Agenda haben. So, die sind quasi an den äußersten Enden des Spektrums. Aber in der Mitte reden wir von 90-95% von Unternehmen, die an der Stelle gar keine ideologische Agenda haben. Und das dürfen wir in dieser ganzen Debatte nicht vergessen. Die wird oft immer verkürzt auf einige libertäre Unternehmenschefs, aber sie bilden sicherlich nicht ein repräsentatives Abbild der US-Wirtschaft.
Die USA sind ja eine sehr polarisierte Gesellschaft, was wahrscheinlich auch vor allem mit dem Zwei-Parteien-System zusammenhängt, aber selbst in Vielparteien-Systemen wie in Deutschland gibt es diese Polarisierung und sie verstärkt sich auch. Und es gibt Studien, wonach ein messbarer ökonomischer Schaden auch aus dieser Polarisierung entsteht. Wie gravierend und weitreichend schätzen Sie diesen Faktor der politischen Spaltung für unsere Wettbewerbsfähigkeit auch in Deutschland ein?
Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle erstmal differenzieren zwischen Polarisierung und Populismus. Polarisierung, da gab es von einem anderen Fellow, der am Thomas Mannhaus war, der Nils Kunka, der hatte da ein sehr spannendes Buch kürzlich beschrieben, ja, mit der Quintessenz, wir sind gar nicht so polarisiert, wie man uns manchmal einreden möchte. Es fand ich auch nochmal, gab einen sehr positiven Outlook eigentlich, an dem man ansetzen kann, an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, wenn es um den ökonomischen Schaden geht, dann reden wir eher über den Populismus. Der ist missverständlich dort, muss man sagen. Also es gab zwei Studien, die mich auch nochmal an der Stelle positiv überrascht haben. Also eigentlich gibt es ja einen Konsens, dass Demokratie und eine freie Marktwirtschaft sich einander bedingen. So gerade, es gilt gerade für die Bundesrepublik. Das war immer ein gewisser staatspolitischer Konsens. Beides braucht einander. Und wir erleben halt eben gerade ziemliche Angriffe auf Demokratie und natürlich gibt es dann auch Rückwirkungen auf letztendlich eine freie Marktwirtschaft. Ganz konkret, ich meine, wenn wir da über die Zölle reden, die werden ja rauf und runter diskutiert. Ich glaube, daran merkt man schon ganz stark, dass es da auch handfeste Konsequenzen gibt, die man am Portemonnaie merken kann, wenn einfach sich gewisse Waren verteuern. Punkt. Muss man nicht drüber diskutieren. Das ist leider so. Und gerade auch in den USA merken das ganz viele Menschen, wurde mir auch mal mitgegeben, dass die Preise einfach für Lebensmittel extremst da oben geschossen sind. Und das fand ich ganz spannend, hier dieser deutsche Volkswirt Moritz Schularik aus Kiel. Der hatte mal eine ganz spannende Studie mit weiteren Co-AutorInnen veröffentlicht über die ökonomischen Schäden von Populismus. Und er hatte so eine Vergleichsstudie angestellt, er hatte sich quasi populistische Regime herausgenommen, die es in der Vergangenheit gegeben hat und dort geschaut, wie sich eigentlich die Wirtschaft entwickelt hat. Und eigentlich in fast allen Fällen hat er herausgefunden, dass es klare ökonomische Nachteile dann gegeben hat. Also insofern, das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es, das hatte ich mal gelesen, einen spannenden Text von einem MIT-Forscher, der auf der anderen Seite dann mal nachgezeichnet hat, was eigentlich der ökonomische Gewinn ist von Demokratisierungsprozessen eigentlich, die er dann beobachtet hat, gerade auch in Ländern des globalen Südens, und da auch zu einem klaren Ergebnis kam. Demokratie ist gut für die Wirtschaft. Was aber in einigen Studien auch immer genannt wird, ist, dass so dieses Kuscheln mit Autoritären, das kann kurzfristig sogar hier und da auch gut gehen. Da reden wir über 2-3 Jahre. Da gibt es dann kurzfristige Markteffekte, die sich dann für entweder für die Wirtschaft allgemein oder auch für eine kleine Gruppe von Unternehmen sich sogar auszahlt. Aber mittel- bis langfristig geht es eigentlich immer in eine negative Richtung. Und insofern entsteht daraus dann auch nochmal eine ganz neue Fragestellung. Wie gehen wir eigentlich mit der Situation um, die aus einer ökonomischen Perspektive kurzfristig vielleicht sogar einige Vorteile bereithält, aber mittelfristig, und da reden wir eher von höchstens 4, 5 Jahren, wird das eine ganz schwierige Nummer. Und wir sind ja leider sehr oft sehr kurzsichtig und oft den kurzfristigen Vorteil bedacht. Insofern stellt sich da auch nochmal eine intellektuelle Herausforderung.
Was wir auf jeden Fall beobachten im Moment auch, ist, dass vielleicht ist das eine Folge oder auch eine Ursache, das kann ich im Moment noch nicht so gut beurteilen, da müsste ich mich vielleicht nochmal mehr mit beschäftigen, dass es eine politische Müdigkeit gibt. Eine Müdigkeit der Bürger gegenüber politischen Prozessen, auch gegenüber Streit und mag ja noch so konstruktiv sein bei politischen Themen. Welche Rolle können Unternehmen oder auch die Wirtschaft allgemein hier spielen, um die Menschen mehr zum Mitmachen zu bewegen und auch ihnen den Wert von Demokratie mehr vor Augen zu führen? Sowohl vielleicht in den USA als auch in Deutschland. Was sind da Ansätze, die Ihnen Hoffnung machen?
Da fange ich erstmal an mit den Sachen, die mir keine Hoffnung machen. Es gab einen super spannenden Essay von George Packer, den er vor Ende September, war es glaube ich, veröffentlicht hat im The Atlantic. Und da redet er von der sogenannten Zombie-Democracy. Das fand ich war ein ganz spannender Begriff, den er da eingeführt hat. Der letztendlich sagt, dass moderne Autokratien, oder andersrum, der Faschismus und der Kommunismus in der Vergangenheit haben gezielt auf die Mobilisierung der Massen. Und moderne Autokratien würden abzielen auf die Demobilisierung von Massen, also auf das Zurückziehen ins Passive. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt des Schweigens, dass sich, wenn jeder schweigt, dann setzen sich natürlich die Scharfmacher durch und die aber vielleicht gar nicht ein repräsentatives Abbild zeigen. Und da sind wir dann auch im Kern des Problems und was Sie gerade sagen, ich glaube, ein Schlüssel ist es, laut zu sein und Flagge zu zeigen und sich klar einzusetzen für eine freiheitliche demokratische Ordnung, von der wir ja alle profitieren. Und dort auch nicht hinterm Berg zu halten mit ganz utilitaristischen Gründen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir allgemein als freiheitliche Gesellschaft, aber Unternehmen auch, erkennen, dass es klare, in diesem Fall betriebswirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, wenn wir in einem demokratischen System agieren. Und insofern will ich auch dafür plädieren, sich stärker damit zu beschäftigen, Demokratie und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt viel stärker mit betriebswirtschaftlichen Logiken zu verknüpfen, um dort auch einen materiellen Mehrwert herauszuziehen, warum Unternehmen davon profitieren. Und ich glaube, wenn wir das ganz konkret fassen können, warum Demokratie eine gute Sache ist für Wirtschaften, für Unternehmertum, dann haben wir da auch nochmal einen ganz anderen Zupack, dieses Thema zu unterstreichen und auch wieder zu neuer Geltung zu verhelfen. Ein weiterer Punkt, der mir an der Stelle noch einfällt, wir dürfen ja nicht vergessen, der Arbeitsplatz selber ist ein ganz wichtiger Ort von sozialer Begegnung. Also trotz Homeoffice und so weiter verbringen wir in einer Arbeitsgesellschaft, wir sind in einer Arbeitsgesellschaft, einen substanziellen Teil unseres Lebens am Arbeitsplatz. Und viele gesellschaftliche Konfliktlagen, die im Freundes- und Bekanntenkreis ganz, ganz kontrovers diskutiert werden, die halten ja nicht an den Werkstoren. Man geht ja nicht zur Arbeit und lässt quasi seinen ganzen gesellschaftlichen, politischen Mindset dann vor der Tür. Die trägt man doch auch unweigerlich mit an den Arbeitsplatz. Und insofern stellt sich da einerseits die Frage, inwiefern sickern diese gesellschaftlichen Konflikte eigentlich auch in die Belegschaft ein und sind damit auch Alltag am Arbeitsplatz. Und spätestens dann muss sich eigentlich jede Unternehmenschefin die Frage stellen, wie will ich damit umgehen? Und das Spektrum reicht von, ist mir egal, ich lasse laufen, bis hin zu, nee, ich muss hier proaktiv ansetzen. Und insofern sind diese ganzen Konflikte, die wir hier diskutieren, natürlich auch Teil betriebswirtschaftlicher Realität auf der einen Seite, und auf der anderen Seite glaube ich auch ganz fest daran, dass der Arbeitsplatz ein Ort von Lösungen sein kann. Insofern brauchen wir, glaube ich, stärkeres Bewusstsein für diese Erkenntnis, dass wir auch in einem unternehmerischen Kontext Fragen von Demokratie im gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren müssen.
Das sagt Rana Islam frisch mit Eindrücken aus dem wirtschaftlichen Powerhouse in den USA aus Kalifornien, Los Angeles. Vielen Dank für diese Einblicke, vielen Dank für die Gedanken und dann auf jeden Fall noch eine gute Heimreise nach Deutschland.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Göker.